Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Ringvorlesung von Akademie und Universität, die in diesem Semester vom Centrum Orbis Orientalis und dem Graduiertenkolleg Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder organisiert wird. Wir haben mit Vorträgen zum alten Orient und zur klassischen griechisch-römischen Antike begonnen, wo Vorsehung und Schicksal nicht selten von Göttern repräsentiert wurden. Wir haben sodann Vorträge gehört zur iranischen und zur jüdischen Tradition, in der diese Götter und mit ihnen das Schicksal gewissermaßen ihre Anschauung, vielleicht auch ihr Gesicht, verloren haben. Heute werden wir hören, wie im Neuen Testament die Vorsehung wieder ein Gesicht bekommt, allerdings ein anderes, neues Gesicht. Kein ganz so neues Gesicht in Göttingen ist der Redner des heutigen Abends, den einzuführen ich die große Freude habe. Reinhard Feldmeier, Professor für Neues Testament und hellenistische Religionsgeschichte. Nach seiner Ausbildung vor allem in Tübingen, also im Süden Deutschlands, woher er auch stammt, wie Sie unschwer werden hören können, und nach Professuren in Koblenz, Landau und Bayreuth, lehrt Professor Feldmeier seit 2002 an der Georgia Augusta. Er ist also schon 5 Jahre hier unter uns und er hat dafür sogar einen Ruf an seine Alma Mater in Tübingen ausgeschlagen. Professor Feldmeier ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er ist Ephorus des Theologischen Stifts, dem er zu neuer Bedeutung in Göttingen verholfen hat. Und er pflegt insbesondere eine Vielfalt von internationalen Kontakten, aber insbesondere die Kontakte der Theologischen Fakultät zu theologischen Ausbildungsstätten und Universitäten und Fakultäten in Brasilien. An der Theologischen Fakultät hat er, und Sie sehen, er ist ein sehr aktiver Mensch, hat er das Institut für hellenistische Religionsgeschichte wiederbelebt, das es hier einmal gegeben hat und das nun mit neuem Ansätzen wieder seine Arbeit aufgenommen hat und er ist dessen Leiter. Wer wissen möchte, worüber Professor Feldmeier forscht, muss nicht nur, er ist ja Neutestamentler, Griechisch können, sondern er muss auch sehr gut Latein können. So ist an seinem Lehrstuhl eine eminöter Forschungsgruppe der DFG angesiedelt, die sich Ratio Religionis nennt und sich mit der Interaktion von hellenistischer Philosophie und Religion beschäftigt. Und zusammen mit dem Kretzisten Professor Nesselrath hat er übrigens schon lange vor der Göttinger Zeit eine bedeutende und sehr erfolgreiche Editions- und Kommentarreihe begründet. Sappere trägt, der heißt der Titel dieser Reihe, Sappere. Das heißt nicht nur schmecken und riechen, sondern im übertragenen Sinne auch bemerken und verstehen. Und es ist zugleich die Abkürzung für das Programm dieser Reihe. Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque, also Schriften zur späteren Antike zu ethischen und religiösen Fragen. Eine Reihe, die sich nicht nur an die Wissenschaft, sondern wie diese Ringvorlesung sich auch ganz gezielt und bewusst an ein breiteres, interessiertes, gebildetes Publikum wendet und diese Schriften der späteren Antike erschließt. Eine Reihe, die bei dem Verlag Moer Siebeck in Tübingen erscheint. Doch Professor Feldmeier arbeitet nicht nur auf dem Feld der hellenistischen Religionsgeschichte, wie man nach all diesen Projekten, die er leitet, meinen könnte, sondern er ist auch ein exquisiter Exeget und Neutestamentler. Im Neuen Testament arbeitet er vor allem über die synoptischen Evangelien und die sogenannten katholischen Briefe. Vor nicht langer Zeit ist sein Kommentar über den Petrusbrief erschienen, der mittlerweile schon in mehrere Sprachen übersetzt worden ist. Heute zur Abwechslung einmal kein lateinischer Titel. Dafür ein umso geheimnisvolleres, vielversprechenderes Thema. Wenn die Vorsehung ein Gesicht bekommt, Transformationen im Neuen Testament. Lieber Reinhard Feldmeier, wir sind außerordentlich gespannt, was sich hinter diesem Titel und dem neuen Gesicht verbirgt.
Vielen Dank. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherisch stummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und zugleich mit mir den Stab der ganzen deutschen Wehrmacht auszurotten. Die Bombe hat eine Reihe mir treuer Mitarbeiter sehr schwer verletzt, einer ist gestorben, ich selbst bin völlig unversehrt. Ich fasse dies als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen. Ich danke der Vorsehung und meinem Schöpfer nicht deshalb, weil er mich erhalten hat, sondern ich danke ihm nur deshalb, dass er mir die Möglichkeit gab, in meiner Arbeit weiter fortzufahren. Mit diesen Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat Adolf Hitler in einer Rundfunkansprache am 21. Juli 1944 das Scheitern des Attentats vom 20. Juli kommentiert. Was theologisch erschreckt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der jemand wie Hitler mit Hilfe des Begriffs der Vorsehung das gescheiterte Attentat als Legitimation seiner Politik, ja geradezu als göttlichen Auftrag zur Fortsetzung seiner verbrecherischen Politik verstehen konnte, wie der Schlusssatz der Rede noch einmal einschärft. Ich ersehe daraus einen Fingerzeig der Vorsehung, dass ich mein Werk weiter fortführen muss und weiter fortführen werde. Das Beispiel, und ich werde es nachher gleich durch ganz anders gelagerte aus dem Bereich gläubiger Frömmigkeit ergänzen, macht deutlich, dass der Begriff der Vorsehung alles andere als harmlos ist. Er gehört zumindest in den Giftschrank theologischer Wissenschaft. Grund genug zu fragen, was es mit diesem Begriff auf sich hat, wo er herkommt, wie er verwendet werden darf und wie er nicht verwendet werden darf. Die Untersuchung beginnt mit einem negativen Befund. Der Begriff der göttlichen Vorsehung, griechisch Pronoia, lateinisch Providentia, ist nicht biblischen Ursprungs. Es gibt für ihn in biblischer Zeit kein hebräisches Äquivalent und entsprechend findet sich das Wort Pronoia auch nicht in der griechischen Bibelübersetzung bei den Texten, die hebräisch vorlagen. Zwar bezeugt das Alte Testament in vielfältiger Weise die ordnende und leitende Präsenz Gottes in der Schöpfung, in der Geschichte seines Volkes und im Leben des Einzelnen. Da kann auch von einem göttlichen Ratschluss gesprochen werden, der sich gegen alle Torheiten der Menschen durchsetzt. Oder die Rede von Gott kann gar sich dem Gedanken einer Allkausalität nähern. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Aber diese Aussagen über die göttliche Fürsorge und Leitung werden doch zumeist nicht aus den konkreten Zusammenhängen gelöst. Vor allem werden sie nicht in einem eigenen Theologumenon systematisiert. Das bleibt auch im antiken Judentum so. Ob man mit Schrage sagen kann, dass dieses fast bis in neutestamentliche Zeit kein originäres Interesse an der Vorsehung gehabt hat, wäre im Blick auf die Apokalyptik noch zu fragen. Doch auch hier gilt, der Begriff der Vorsehung findet sich zunächst nicht. Gleiches trifft dann auch für das Neue Testament zu, sodass der entsprechende Artikel im theologischen Wörterbuch knapp feststellen kann, dass der Gedanke der Vorsehung im Neuen Testament keinen Ausdruck gefunden hat. Der Begriff Pronoia, Vorsehung, mit dem bis heute in der Theologie wie in der Frömmigkeit die Überzeugung von einem Walten Gottes in der Geschichte und Natur ausgedrückt wird, ist vielmehr ein theologisches Theologumenon, das über seine Rezeption im hellenistischen Judentum Eingang in die frühchristliche Theologie gefunden hat. Wir halten zweierlei fest. Zum einen finden sich in der biblischen Tradition Elemente, die auf eine Vorsehung hinweisen. Zum anderen nötigt die Tatsache, dass die biblische Tradition selbst den Begriff nicht verwendet, zur Vorsicht. Denn was nicht entsprechend auf den Begriff gebracht ist, von dem kann man auch nicht ohne weiteres voraussetzen, dass es so begriffen werden will und so begriffen werden soll. Diese Warnung ist gerade im Blick auf die bis heute anhaltende Wirkungsgeschichte des Begriffs der Vorsehung angebracht. Der Vorsehung-Gedanke ist in die biblische Tradition von außen eingedrungen und er lässt sich verhältnismäßig leicht aus dieser wieder herauslösen. Er hat die Tendenz, in der Maske gläubiger Frömmigkeit einen Schicksalsglauben zu etablieren, der dem biblischen Gotteszeugnis im Kern widerspricht. Das zeigt sich etwa schon bei einem Lebensnerv des Glaubens beim Gebet. Origenes berichtet von Gläubigen, die wegen des Glaubens an die Vorsehung jede Form des Bittgebets als anmaßende Einflussnahme auf Gott abgelehnt haben. Das Einzige, was der Glaubende tun kann, ist die klaglose Hinnahme des Geschicks als Ausweis seiner Frömmigkeit. Bis heute ist dieser sich als Frömmigkeit verstehende Fatalismus weit verbreitet. Wäre er im Recht, wäre wirklich alles so von Gottes Vorsehung determiniert, dann dürfte man auch nicht mehr im Herrengebet darum bitten, dass Gottes Wille geschehe und dass sein Reich komme, denn dieser Wille geschieht ja bereits und seine Herrschaft untersteht schon alles. Dass sich ein solcher Vorsehungsgedanke dann auch mühelos instrumentalisieren lässt, wie das eingangs erwähnte Beispiel Hitlers zeigt, unterstreicht nur noch einmal die generelle Problematik einer Vorstellung, die es erlaubt, das Faktische religiös zu legitimieren. Es gibt daher gute Gründe, die Rede von der Vorsehung ganz aus der Theologie herauszunehmen. So forderte der Systematiker Karl-Heinz Ratschow, die theologische Rede von der Vorsehung sei sowohl hinsichtlich des Begriffs wie hinsichtlich seiner theologischen Folgen aufzugeben. Diese Konsequenz wird hier nicht gezogen, weil das Neue Testament Äquivalenzbildungen zum Vorsehungsbegriff hat, die eine kritische Rezeption und kreative Transformation der philosophischen Vorstellungen bezeugen. Deshalb wird hier weiter von Vorsehung oder besser von Vorbestimmung und vom Vorsatz Gottes gesprochen. Allerdings in einem engen, durch die biblischen Aussagen gesteckten Rahmen. Die neutestamentliche und frühchristliche Ausprägung des Vorsehungsgedankens vollzog sich, darauf habe ich schon hingewiesen, im Anschluss an das spätere hellenistische Judentum und Auseinandersetzung mit dem philosophischen Vorsehungsgedanken. Ihr Profil wird auf diesem religionsgeschichtlichen Hintergrund nur verständlich und deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich zunächst einmal etwas ausführlicher diesen Hintergrund schildere. Ich beginne mit der philosophischen Herkunft. Als Ursache der Wohlordnung der Welt wird die göttliche Vorsehung erstmals bei dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot genannt, für die Tatsache, dass es viel mehr friedliche und essbare Tiere gibt als Raubtiere übrigens. Auch wenn in der Folgezeit immer wieder Zweifel an einer solchen Wohlordnung und dem gerechten Wirken der Götter geäußert würden, etwa bei Dichtern wie Aischylos und Euripides, so halten doch maßgebliche Philosophen wie Platon und Xenophon daran fest, dass diese Welt von Gott bzw. von den Göttern wohlgeordnet und verwaltet wird. Im Timaios, seinem Weltschöpfungsdialog, hat Platon sogar die gesamte Entstehung der Welt als eines beseelten und vernünftigen Wesens auf die göttliche Vorsehung zurückgeführt. Dabei wird der Glaube in eine persönliche Zuwendung und Fürsorge der Götter, die sogenannte Providentia Specialis, abgeleitet aus der gesamten Wohlordnung der Wirklichkeit. Man kann das sehr schön sehen, der platonische Sokrates formuliert in seiner Verteidigungsrede nochmal in seinem Abschiedswort an die Richter aus der Gewissheit, dass dem guten Mann kein Böses widerfahren kann, weder im Tod noch im Leben, da seine Schicksale nie ohne die Fürsorge der Götter sind, dass selbst das ungerechterweise über ihn verhängte Todesurteil nicht durch Zufall geschehen sein könne, sondern für ihn besser sein muss. Und in seinem Alterswerk im 10. Buch der Nomoi hat Platon diesen Gedanken der Vorsehung noch einmal ganz grundsätzlich unter Bezugnahme auf die Kategorie des Ganzen durchgeführt. Die stoische Philosophie hat diesen Topos der Vorsehung übernommen und zu einem Schlüsselbegriff ihrer Kosmologie und Ethik gemacht. Der hier geradezu zu einem Dogma gewordene Begriff der Vorsehung bringt die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Welt ein sinnvoll geordnetes Ganzes ist, das von der göttlichen Weltvernunft strukturiert und beherrscht wird. Die Vorsehung kann hier geradezu mit der Haima Mene oder dem Fatum, also dem Schicksal, identifiziert werden. Klassisch formuliert das stoische Glaubensbekenntnis der Stoiker Balbus in Ciceros De Natura Deorum: Ich behaupte daher, dass die Welt und alle Teile der Welt durch die Vorsehung gebildet und von ihr für alle Zeit verwaltet werden. Aufgrund seiner Teilnahme an der göttlichen Vernunft kann der Mensch die generelle Zweckmäßigkeit des Kosmos einsehen. Entsprechend muss er sich auch dem, was ihm persönlich widerfährt, als einer von der Vorsehung zugeteilten Notwendigkeit bejahend unterwerfen. Andernfalls würde er seine bestimmungsmäßige Freiheit und so letztlich sein Glück verfehlen. Und das ist für den Stoiker das eigentliche Übel. Programmatisch hat es der große Stoiker Kleanthes in einem seiner Hymnen ausgedrückt: Führe du mich, Zeus, und du Pepromene, also du personifiziertes Schicksal, wohin der Weg von euch mir bestimmt ist. Ich folg euch ohne Zaudern. Sträubt ich mich, so handel ich schlecht, und folgen muss ich doch. Zwar gibt es in Einzelheiten Unterschiede in der Auffassung, inwieweit das Übel und das Böse in die Vorstellung der Vorsehung integriert werden muss. Doch cum grano salis ist die Vorsehung letztlich für jeden Stoiker die göttliche Vernunft, welche die Welt sinnvoll strukturiert und welche der Mensch aufgrund seiner Vernunft zu erkennen vermag und zu bejahen hat. Wohl unter stoischem Einfluss hat dann auch der mittlere Platonismus die Vorstellung der Vorsehung noch einmal neu ins Zentrum gerückt. Dort allerdings ist das Göttliche nicht die Weltvernunft, sondern ein höchstes Sein, das selbst jenseits des Seienden ist. Und so dient das Konzept der Vorsehung nun dazu, die Gegenwart und Wirklichkeit des transzendenten Göttlichen in der Welt zu erklären. Für den delphischen Priester Plutarch etwa, neben dem Juden Philo, der bedeutendste Mittelplatoniker, ist die Vorsehung geradezu das Synonym für die heilsame Präsenz des Göttlichen in der Welt. Hier liegt nun der Akzent nicht mehr allein auf der Ordnung der Wirklichkeit, zugleich wird nun der Aspekt der Zuwendung des transzendenten Gottes hinzugefügt. Und Plutarch hat dann auch eine Apologie, eine Verteidigungsschrift der Vorsehung geschrieben, indem er das Verhalten dieses vorsehenden Gottes mit einem Arzt vergleicht, der die Krankheiten der Welt heilt und um die Schädenbeseitigung bemüht ist. Diese innerphilosophische Modifikation des Vorsehungsgedankens, die man etwas holzschnittartig als eine Akzentverschiebung von der Determination durch ein weltimmanentes Gesetz zu der Führung durch einen transzendenten Gott beschreiben könnte, impliziert eine gewisse Personifizierung des Vorsehungsgedankens. Und dieser hat es dem hellenistischen Judentum und dann auch dem Neuen Testament erleichtert, mit dieser Vorstellung positiv umzugehen. Die philosophische Lehre von der Vorsehung scheint für das antike Judentum Herausforderung und Chance zugleich gewesen zu sein. Das in den Psalmen und bei den Propheten bezeugte Weltregiment des biblischen Gottes auf den Begriff zu bringen und theologisch zu systematisieren. Spätestens seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert übernimmt es Begriff und Vorstellung der Vorsehung. Besonders interessant ist die Auseinandersetzung des jüdischen Religionsphilosophen Philo mit seinem Neffen Tiberius Alexander, der seine ganz erstaunliche Karriere zu einem der mächtigsten Männer des Römischen Reiches wohl dadurch geschafft hat, dass er vom Judentum abgefallen ist. Diese Auseinandersetzung trägt den Titel Über die Vorsehung. In der Auseinandersetzung mit den kritischen Anfragen seines Neffen versucht Philo, den jüdischen Gottesglauben mit Hilfe des Vorsehungsgedankens zu verteidigen. Die Vorsehung zeige sich, so Philo, als eine überall sichtbare göttliche Fürsorge für das Geschaffene, die sich für ihn aus dem Schöpfungsgedanken ergibt. Bemerkenswert dabei ist die persönliche Einfärbung, die der Vorsehungsgedanke dabei erfährt. So schreibt Philo über die göttliche Herrschaft: Gott ist kein Tyrann, der Grausamkeit gewalttätig und Taten verübt wie der Gebieter einer rohen und harten Herrschaft, sondern er ist ein König, der eine sanfte und gesetzliche Herrschaft erworben hat. Und so lenkt er mit Gerechtigkeit den ganzen Himmel und die ganze Welt. Und für einen König gibt es keine vertrautere Bezeichnung als Vater. Was nämlich in Verwandtschaften die Eltern den Kindern gegenüber sind, das ist ein König dem Staat gegenüber, Gott der Welt gegenüber. Gott verbindet die zwei schönsten Vorzüge der Natur aufgrund unbeweglicher Gesetze in unauflöslicher Vereinigung miteinander: die Führerstellung und die Stellung eines Fürsorgers. Wie also Eltern verkommene Söhne nicht im Stich lassen, sondern aus Mitglied mit ihrem Unglück sie pflegen und warten, ebenso sorgt Gott als der Vater der vernunftbegabten Natur für alle, die Anteil an der Vernunftkraft haben, und er hegt auch für die schuldhaft Lebenden Fürsorge, indem er zugleich diesen Gegebenheit zur Besserung gibt. Bemerkenswert ist, dass sich die göttliche Regierung nicht zuletzt auch in der Bewahrung des jüdischen Volkes vor dessen Feinden manifestiert. Bezeichnend dafür ist das Reuegebet des Flaccus, der als Präfekt Ägyptens in Alexandria die antijüdischen Pogrome geduldet und befördert hat. Gegen Ende seines Lebens soll er nach Philo vor Gott bekannt haben: König der Götter und Menschen, so lässt du also das Volk der Juden nicht ohne deine Fürsorge, noch lügen sie im Blick auf deine Vorsehung. Ten ek su pronoian. Vielmehr, wer immer sagt, sie hätten dich nicht als Vorkämpfer und Verteidiger, der vergeht sich an der wahren Lehre. Die kosmologische Dimension des Vorsehungsbegriffs, philosophischen Vorsehungsbegriffs, verschmilzt hier mit dem heilsgeschichtlichen. Durch diese Integration einer persönlich vorgestellten Vorsehung in die biblische Erwählungs- und Heilsgeschichte findet bereits eine Verwandlung des Vorsehungsgedankens statt, der dann auch die christliche Rezeption bestimmt. Wenn man in die klassische Dogmatik schaut, so umfasst die Lehre von der Vorsehung im Christentum in erster Linie einmal die Fürsorge Gottes für seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Als Begründung dafür dienen neutestamentliche Aussagen aus den Evangelien: Schaut auf die Vögel unter dem Himmel, sie säen weder noch ernten sie noch sammeln sie in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie, seid ihr nicht viel mehr als sie? Werden nicht zwei Spatzen um eine Kupfermünze verkauft und dennoch fällt nicht einer von ihnen zur Erde ohne euren Vater? Alle eure Haare des Kopfes sind gezählt. Fürchtet euch nun nicht, wie viel unterscheidet ihr euch von Spatzen? Zweifelsohne kann man diese Jesusworte als Ausdruck für einen biblischen Vorsehungsglauben deuten. Man muss sich aber, wie gesagt, darüber im Klaren sein, dass es sich hierbei nicht um eine quellensprachliche Beschreibungssprache handelt, sondern um eine an die Texte herangetragene Deutekategorie. Und man muss sich entsprechend davor hüten, damit dann auch alle anderen Implikationen der Rede von der Vorsehung gleich ins Neue Testament zu importieren. Dieser Hinweis ist wichtig, weil es durchaus auch in Texten des Neuen Testamentes bewusste Äquivalente zum Begriff der Vorsehung gibt. Dass man der Rede von der göttlichen Fürsorge bei dieser Rede keinen Anlass dafür sah, explizit auf den Vorsehungsgedanken zu rekurrieren, warnt davor, zu schnell verschiedene Phänomene unter diesem Einzelbegriff zu subsumieren. Dem entspricht im Blick auf die eben zitierten Texte eine exegetische Beobachtung. Formgeschichtlich handelt es sich bei den zitierten Jesusworten um einen Zuspruch. Der Gottessohn lädt ein zum Vertrauen in den Schöpfer und Herrn der Welt, gerade angesichts von Erfahrungen, die zur Sorge Anlass geben. Begründet ist dieser Zuspruch dementsprechend nicht in einer Analyse der Wohlordnung des Seienden durch die menschliche Vernunft, sondern von der Gewissheit der Macht Gottes, die Jesus in seiner Reichgottesverkündigung, in seinem Handeln und nicht zuletzt auch durch sein Leiden bezeugt. Wer sich mit der von dem Gottessohn zugemuteten und zugesprochenen Hermeneutik des Vertrauens in diese Schöpfung blickt, dem erschließt sie sich als ein Ort der von göttlicher Güte gehaltenen Schöpfung. Und ein solcher Blick stärkt wiederum das Vertrauen in die Güte des Schöpfers und befreit von der Sorge. Euer Vater weiß, wessen ihr bedürft. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten behilflich ist. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die zuletzt zitierte Stelle aus dem Römerbrief mit der Wendung, die nach Gottes Vorsatz berufen sind, zeigt nun aber auch, wo im Neuen Testament auf die Vorsehung Gottes Bezug genommen wird. Nicht im Blick auf die zweckmäßige Ordnung der Welt, auch nicht im Blick auf das Schicksal der Menschen, sondern im Blick auf das göttliche Heilshandeln. Das ist besonders bei den neutestamentlichen Schriftstellern aus dem Umfeld des Paulus der Fall, die sich in besonderer Weise bemüht haben, die Botschaft des biblischen Glaubens in die griechische Welt hinein zu vermitteln. Das ist neben dem Apostel Paulus selbst ein anonymer Schüler, dem wir den Epheserbrief verdanken. Das ist der erste Petrusbrief und das ist der Verfasser des Doppelwerks, den wir unter dem Namen Lukas kennen. Dabei ist noch einmal daran zu erinnern, dass das Wort Proneia, Vorsehung, sich im Griechischen im Neuen Testament nirgends in der Bedeutung als göttliche Vorsehung findet. Das erste Zeugnis ist der erste Clemensbrief gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Stattdessen finden sich jedoch im Neuen Testament eine Reihe von Verben und Substantiven, die mit der Vorsilbe pro gebildet sind. Pro genoskein, prognosis, protitemi, prothesis, proharit sein, prohetoimat sein und so weiter. Sie alle sprechen von einem den Ereignissen vorauslaufenden Wollen und Planen Gottes. Und diese terminologische Veränderung ist kaum zufällig. Der für die Vorsehung klassische Begriff der Proneia setzt das seit Anaxagoras dem griechischen Denken vertraute Axiom voraus, dass die Weltvernunft ein ordnendes göttliches Prinzip ist, an dem der Mensch teilhat, sodass er im Nachdenken des göttlichen Vordenkens die Vernünftigkeit der kosmischen Ordnung erkennen kann. Dagegen orientiert sich die im Neuen Testament verwendete Begrifflichkeit an dem souveränen göttlichen Willen, an Gottes Bestimmen, an seinem Erwählen und seinem Erkennen. Man wird also aus dem Fehlen des Begriffs Proneia im ganzen Neuen Testament und der gleichzeitigen Bildung von Äquivalenten schließen dürfen, dass die neutestamentlichen Autoren den in der Mitwelt etablierten und definierten Begriff der Vorsehung bewusst mieten, aber in Konkurrenz dazu eine eigene, enger an die biblische Tradition angelehnte Terminologie bildeten, welche bei allen Bemühen, Gottes Handeln als ein planmäßiges zu verstehen, doch zugleich der Souveränität des biblischen Gottes Rechnung zu tragen sucht. Entsprechend geht es dort nicht um die Ordnung der Welt oder um die Determination des Schicksals, sondern um den göttlichen Willen zum Heilen. In diesem Sinn kann schon Paulus in dem bereits teilweise zitierten Römerbriefabschnitt die Providenzaussagen direkt auf die Glaubenden beziehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten behilflich ist. Denen, die nach seinem Vorsatz kataprotesin berufen sind. Denn diejenigen, die er vorher erkannt hat, pro ekno, die hat er auch vorbestimmt, pro horizon, zur Angleichung an das Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern wäre. Die aber vorbestimmt hat, pro horizon, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Die Vorbestimmung Gottes wird zum einen durch den Begriff Prothesis ausgedrückt, welcher das Prä der göttlichen Gnadenwahl ausdrückt, die göttliche Setzung, zum anderen durch das diese präzisierenden Verben prognoskein und proharit sein, welche die entsprechende Wahrnehmung, Zuwendung und Aussonderung des Gegenübers bezeichnen. In der paulinischen Argumentation führt dabei eine Linie von der göttlichen Vorbestimmung über Erwählung, Berufung und Rechtfertigung bis zur Teilhabe am göttlichen Heil. Die Pointe der Rede von der Vorbestimmung ist hier die Heilsgewissheit als Vertrauen darauf, dass die Glaubenden sich auf Gott mehr verlassen können als auf sich selbst. Eben deshalb können sie gewiss sein, dass die in Christus zeigende Liebe, dass nichts mehr sie von der in Christus zeigenden Liebe zu scheiden vermag, wie es in Römer 8, 35 fortfolgende geradezu triumphal festgehalten hat. Die Personalisierung des Vorsehungsgedankens ist durch die vom Kontext vorgegebene Verbindung mit der Gotteskindschaft, Römer 8, 14, 16, 21 und 29 und der Liebe Gottes des Vaters, 8, 15 und 31 fortfolgende, besonders markant. Wo der Glaube nun so entschieden auf Gott zurückgeführt wird, stellt sich verschärft das Problem des Unglaubens, besonders dort, wo Israel als das zuerst berufene Volk sich diesem Glauben verweigert. Dies wird dann vom Apostel im Anschluss daran in Römer 9 bis 11 im Blick auf Gottes Vorbestimmung durchgeführt und wird Ihnen das übernächste Mal von meinem Kollegen Wilk vorgeführt. In aller Ausführlichkeit wird die Vorbestimmung Gottes zur Erwählung von einem unter dem Namen des Apostels schreibenden Schüler im Eingangssegensspruch des Epheserbriefs weiter ausgeführt. Waren die Aussagen des Paulus noch auf die Erörterung konkreter Fragen bezogen, so wird in diesem Text am Anfang des Epheserbriefs in auffälliger Dichte von der Vorbestimmung und dem Geheimnis des göttlichen Ratschluss und der Gnadenwahl in Christus gesprochen. Hier wird die göttliche Vorstimmung, Erstbestimmung erstmals zu einem eigenen Thema. Von ihr heißt es, dass Gott sie letztlich schon vor Grundlegung der Welt festlegte, sie aber jetzt, da die Zeit erfüllt ist, realisiert. Der Gedanke der Vorbestimmung seit der Präzisierung, dass diese bereits vor aller Schöpfung besteht, unterstreicht, dass die Erlösung durch Jesu Blut aus der Perspektive Gottes nicht als momentane Gegenmaßnahme gegen eine unerwartet aufgetretene Störung in der Schöpfung zu verstehen ist, sondern als souveräne Initiative Gottes, die in seinem ewigen Ratschluss gründet. Der Vorstehungsgedanke macht klar, dass Gottes Handeln in Christus nicht fremdbestimmte Reaktion, sondern selbstbestimmte Aktion ist. Neben die mit der Vorsilbe pro gebildeten Äquivalente prohoritzein, protitemi und prothesis treten deswegen weitere Begriffe, die den göttlichen Willen ins Zentrum rücken. Eudokia, telema, bole und so weiter. Und erstmal wird auch von einer Oikonomia gesprochen, von einem göttlichen Heilsplan. Damit ist noch ein zweites deutlich geworden. In der Deutung des Christusgeschehens als einer göttlichen Vorbestimmung vor der Grundlegung des Kosmos kommt nun zum ersten Mal der gesamte Kosmos in den Blick, der von Gott geschaffen ist und von ihm bestimmt ist. Das war ja auch der Ort des philosophischen Vorsehungsgedankens. Aber während dieser sich auf die feststehende Ordnung des Seienden bezieht, geht es bei den christlichen Äquivalenzbildungen um eine in Christus festgelegte und so zielgerichtete Bewegung hin auf die Erlösung als Einswerden mit Gott. Das Geheimnis des göttlichen Willens, so sagt es Epheser 1,9 folgende, der Heilsplan der Erfüllung der Zeiten ist, das All in Christus zusammenzufassen, das im Himmel und das auf der Erde in ihm. Diese verschiedenen über das Neue Testament verstreuten Aspekte der göttlichen Vorbestimmung finden sich im ersten Petrusbrief zusammengefasst. Bereits im Kreskript kommt der Brief darauf zu sprechen. Direkt nach der Nennung der Absender und des Adressaten in 1,2 folgt eine triadische Formel, die in dreifacher Weise auf das Wirken von Vater, Sohn und Geist Bezug nimmt. Wenig überraschend wird zunächst auf Gott beginnt diese Reihe mit Gott Vater. Durchaus überraschend wird diesem Gottvater die Vorbestimmung zugeschrieben, Prognosis Theou Patros. Die erste explizit theologische Aussage dieses Briefes beginnt also mit der Vorsehung. Deutlicher kann man deren zentrale Bedeutung kaum beschreiben. Sie wird auch an anderer Stelle wieder aufgenommen. Dort heißt es in 1,20 im Blick auf den Loskauf durch das Blut Christi, dass er als das makellose Lamm ausersehen wurde vor der Grundlegung der Welt. Im lukanischen Doppelwerk, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, wird damit die Passion auf Gottes Vorbestimmung zurückgeführt. Wie im Epheserbrief wird betont, dass dieses Erlösungsgeschehen dem ewigen, vor allem sein feststehenden Willen Gottes entspricht. Der erste Petrusbrief gehört bei aller Selbstständigkeit doch in den weiteren Bereich der paulinisch geprägten Briefliteratur. Und wie im Römerbrief und im Epheserbrief steht im Zentrum die göttliche Vorbestimmung zum Heil. Ebenso aber wie Paulus in Römer 9 folgende, kann der erste Petrusbrief im Konfliktfall auch den Unglauben auf eine göttliche Verstockungs-, auf göttliches Verstockungshandeln zurückführen. In der grundlegenden Passage zu seinem Kirchenverständnis in 1. Petrus 2, 4 bis 10 geht der Verfasser von einer doppelten Wirkung des lebendigen Steines Jesus Christus aus, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar ist. Während sich die Glaubenden, die zu ihm hinzutreten, von ihm als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus und einer heiligen Priesterschaft bauen lassen und so zum Volk Gottes werden, wird für andere derselbe Stein zum Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses. Der erste Petrusbrief resümiert: An ihm stoßen sich die, welche dem Wort nicht gehorchen, wozu sie auch bestimmt sind. Damit wird auch der Unglaube auf Gottes Vorbestimmung zurückgeführt. Das ist die Kehrseite der Überzeugung, dass sich die Glaubenden durch Gottes Erbarmen berufen wissen. Freilich dürfte der Anlass für diese Aussage die Vergewisserung der Glaubenden sein, dass auch der sie anfechtende menschliche Widerstand gegen Gott, der Ungehorsam, nicht eine Grenze der göttlichen Macht darstellt. Der weitere Verlauf des Briefes lässt kein Interesse daran erkennen, eine allgemeine Vorbestimmung zum Unheil festzuschreiben. Im Gegenteil, der Brief hält die Christen durchweg dazu an, die feindliche Mitwelt in Wort und Verhalten so zu beeindrucken, dass sie für das Evangelium gewonnen wird. Der erste Petrusbrief kennt auch das Motiv der göttlichen Fürsorge. Am Ende steht die schon zitierte Aufmunterung: All eure Sorge werft auf ihn, die mit der Zusage begründet wird, denn er kümmert sich um euch. Es handelt sich um eine knappe Variante der auch schon auf den Evangelien bekannten Aufforderung Jesu zum Nichtsorgen, die mit den eingangs zitierten Worten über die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel begründet wird. Aber auch hier ist es wieder bemerkenswert, dass diese Aussage, die am ehesten mit dem klassischen Verständnis der Vorsehung entspricht, nicht mit Vorsehungsbegrifflichkeit verbunden wird. Diese bleibt im ganzen Neuen Testament allein der Soteriologie, dem Heilshandeln, vorbehalten. In anderer Akzentsetzung, das ist die letzte neutestamentliche Schrift, auf die wir noch einen Blick werfen wollen, wird die Vorbestimmung Gottes im lukanischen Doppelwerk zum Ausdruck gebracht. Lukas ist ja bekanntlich der Evangelist, der am konsequentesten sich darum bemüht, die Jesus-Tradition auch den Gebildeten in der griechisch-römischen Welt verständlich zu machen und der sich deswegen auch um eine Übersetzung dieser Botschaft bemüht. In diesem Zusammenhang ist wohl auch sein Bemühen zu verstehen, die Passion des Gottessohnes auf eine göttliche Vorbestimmung zurückzuführen und so dem Ärgernis des Kreuzes vorausgehend einen Ort, einen theologischen Ort im vorauslaufenden Plan Gottes zu geben. Der Evangelist kann dabei auf dieses apokalyptische Muss im Markus-Evangelium zurückgreifen, das gewissermaßen die Unausweichlichkeit des Konflikts zwischen dem Gottessohn und der ganz anders gearteten Welt schildert. Aber Lukas bemüht sich nun immer mehr, das Ganze auch verständlich zu machen im Blick auf den dahinterliegenden göttlichen Willen. Er tut es bereits am Anfang in der Weissagung des Simeon, der diesen Widerstand ankündigt. Er tut es in der umgestalteten Antrittspredigt in Nazareth, wo die Ermordung Jesu schon proleptisch inszeniert wird. Bei der Verklärungsszene fügt er hinzu, dass Mose und Elia, die Vertreter von Gesetz und Propheten, bei ihm stehen und von seinem Exodus sprechen, der sich in Jerusalem erfüllen wird. Das heißt, die himmlischen Gestalten deuten Jesu Tod als Erhöhung und Erfüllung des Alten Testaments. Und entsprechend lehrt der Auferstandene seine Jünger, belehrt sie über die schriftgemäße Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens. Zunächst auf dem Weg nach Emmaus und dann noch einmal bei der Erscheinung in Jerusalem, indem er da tut, dass alles erfüllt werden musste, das im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, wobei er ihnen den Verstand öffnet, um die Schriften zu verstehen, deren Inhalt eben in der Aussage besteht, dass Christus leidet und am dritten Tag von den Toten aufersteht. Dieser Schriftbeweis belegt die Konsistenz des göttlichen Willens auch in der Passion, die Petrus bei seiner Pfingstpredigt dann explizit auf Gottes Vorbestimmung zurückführt. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, den Gott unter euch ausgewiesen hat durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn mitten unter euch getan hat, wie ihr wisst, diesen, den Gott durch festgelegten Willen und Vorbestimmung preisgegeben hat, habt ihr durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geheftet und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehschmerzen des Todes aufgelöst hat, weil es auch nicht möglich war, dass er in der Gewalt des Todes festgehalten wurde. Der Rekurs auf den schon vorher feststehenden Willen Gottes und seine Vorbestimmung zielt auch im lukanischen Doppelwerk auf Gottes Handeln im Geschick Jesu Christi. Der Sohn ist zwar von Menschen getötet worden, die auch dafür verantwortlich gemacht werden, zugleich aber entsprach dieses Geschehen dem Wollen und Planen Gottes, der in diesem vom Menschen bewirkten Unheil seine lebendig machende Schöpfermacht erweist, indem er die Wehschmerzen des Todes aufgelöst hat und den getöteten Jesus zum Fürsten des Lebens eingesetzt hat. Insofern hat sich die Passion Jesu zwar scheinbar kontingent zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ereignet, in ihr verwirklicht sich aber zugleich das vorausschauende Planen Gottes, wie die Urgemeinde dankbar bekennt. Wahrlich, sie haben sich versammelt in dieser Stadt, wieder deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Völkern von Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen solle. An Lukas zeigt sich noch einmal, worin die Verwandlung des Vorsehungsgedankens im Neuen Testament besteht. Vorbestimmung zielt nicht auf eine gesetzmäßige Erklärung des Verhältnisses Gottes zur Welt oder zur Natur durch die Annahme eines alles determinierenden Weltplanes. So wie das Neue Testament alle Schicksalsbegriffe konsequent meidet, Tyche, Heimamene, Moira und andere, so auch die damit oft verbundene Pronoia. Das menschliche Schicksal wird zwar in Dank und Bitte, in Lob und Klage und gegebenenfalls auch in anklagendem Widerstand aus Gottes Hand genommen, aber es wird nirgends mit Gottes Vorsehung als unmittelbarer Ausdruck einer göttlichen Notwendigkeit rationalisiert. Vorsehungsäquivalente sind im Neuen Testament vielmehr beschränkt auf den Kontext des Heilzuspruchs. Da aber geht es nicht um Bestätigung des Bestehenden, sondern um den göttlichen Willen. Vorbestimmung im neutestamentlichen Sinn zielt somit gerade nicht auf die Sanktionierung des Faktischen, sondern auf den Zuspruch der Verlässlichkeit des biblischen Gottes, der seiner gefallenen Schöpfung gerade dadurch treu bleibt, dass er ihr widerspricht. Repräsentiert also der Vorsehungsglaube, um auf die Formulierung des ersten Vortrags dieser Reihe zurückzukommen, im Allgemeinen die göttliche Macht ohne Gesicht, hinter der sich dann nur zu leicht die Fratze des Unmenschlichen verbirgt. So hat die Überzeugung einer göttlichen Vorbestimmung im Neuen Testament das Gesicht des Gottessohnes erhalten. Und das heißt, die göttliche Vorsehung steht gerade in der Dunkelheit einer von Streit und Leid pervertierten Welt für die Gegenmacht des göttlichen Erbarmens. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.